Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Willkommen zu einer neuen Episode. Heute mal wieder eine Solo-Folge und zwar einen Mythen-Monday gibt es heute. Einmal haben wir das große Thema Detox und das andere Thema wird sein, ob Kokosblütenzucker oder auch Agavendicksaft wirklich gesünder sind als der klassische raffinierte Haushaltszucker. Diese beiden Themen werden wir uns wirklich etwas genauer ansehen heute. Was stimmt wirklich, was nicht, was ist Marketing und was sagt die Wissenschaft? Bevor es aber losgeht, kurz ein paar Worte bzw. Neuigkeiten zu einem meiner absoluten Herzensprojekte, meine App, der Circle of Balance. Ich wollte damit ja einen Raum schaffen, in dem ihr wissenschaftlich fundierte Informationen zu Ernährung, Gesundheit und Lifestyle findet, ohne Mythen, ohne Halbwissen. Also bei den Artikeln in meiner Bibliothek könnt ihr davon ausgehen, dass ihr da wirklich immer wissenschaftlich korrekte Informationen findet und das mittlerweile ja auch zu allen möglichen Themen, also Frauengesundheit, Supplements, Ernährung, Training. Dazu gibt es jede Menge praktische Inhalte, Rezepte, Workouts, Ernährungspläne, Meditationen, Achtsamkeitsübungen, Tipps, Tools und das eben alles an einem Ort. Und das Tolle, was es auch wirklich einzigartig macht, ihr könnt euch mit der Community austauschen, also mit Gleichgesinnten in unseren WhatsApp-Gruppen Fragen stellen, Erfahrungen teilen und euch gegenseitig motivieren. Und jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Für alle, die die App neu starten und mal ausprobieren möchten oder auch für diejenigen, die schon drin sind und noch Orientierung suchen. Ich habe jetzt 3 Startpfade entwickelt, die euch Schritt für Schritt durch die Inhalte führen. Also wo ich wirklich gezielt gewisse Content-Pieces ausgewählt habe, um euch am Anfang wie so eine Art Guide oder Challenge zu erstellen, je nachdem, welches Ziel ihr ausgewählt habt. Also das Ganze ist abgestimmt auf euer persönliches Ziel. Wenn ihr euch anmeldet, werdet ihr da gefragt und dann bekommt ihr diesen an euch abgestimmten Startpfad. Und das müsst ihr natürlich nicht extra dazu kaufen oder so, sondern das ist gratis mit dabei bei eurer Anmeldung. Ihr bekommt dann circa 2 Wochen lang in einem regelmäßigen Abstand E-Mails, die euch dann Schritt für Schritt führen und begleiten und euch eben bestmöglich bei eurem individuellen Ziel unterstützen. Und egal, ob das mehr Struktur und Motivation ist, mehr Balance und Wohlbefinden oder Stressreduktion und mehr zur Ruhe kommen. Und in der App, wenn ihr bereits dort Mitglied seid und das auch sehen möchtet, ihr findet diese Pfade unter dem Community Talk und dann unter erste Schritte. Und nun würde ich sagen, let's go mit den heutigen Mythen. Wir sprechen heute, wie gesagt, über weit verbreitete Ernährungsmythen und schauen uns mal genauer an, was ist da eigentlich Marketing und was sagt die Wissenschaft. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Thema Detox oder genauer auch Detox-Tees. Das ist ja das, was auch ganz, ganz häufig beworben wird. Und viele Nahrungsergänzungsmittel werden heute mit dem Begriff Detox beworben. Detox steht für Detoxifikation, also Entgiftung. Und es gibt Kapseln, Pulver oder eben auch Getränke, die den Körper von innen reinigen sollen und angeblich Giftstoffe abbauen oder ausscheiden. Die Zutaten, die in diesen Produkten sind, die können sehr vielfältig sein, von Heilerde, Brennnessel oder Minze über Obst- und Gemüseextrakte bis hin zu sogenannten Superfoods wie Goji-Beeren, Acai-Beere oder auch die Maki-Beeren. Hersteller versprechen, dass die Reinigung von Leber, Niere und Darm zu mehr Energie, einem starken Immunsystem, Gewichtsreduktion und generell zu einem besseren Wohlbefinden führt. Und die Wissenschaft sieht das aber anders. Denn Leber, Nieren und Darm übernehmen die Entgiftung selbst. Ein gesunder Körper entgiftet sich also automatisch. Und Tees zum Beispiel können natürlich harntreibend wirken oder für Flüssigkeit sorgen, aber sie entgiften nicht über die normale Stoffwechselfunktion hinaus. Und tatsächlich lassen sich Giftstoffe oder angebliche Schlacken, von denen auch sehr häufig gesprochen wird im Zusammenhang mit der Bewerbung von solchen Produkten, tatsächlich lassen sich solche Stoffe im Körper von gesunden Menschen nicht nachweisen. Und wenn sich jetzt Menschen nach Detox-Tees fitter fühlen, dann liegt das meistens an der gesteigerten Flüssigkeitsaufnahme oder auch an einem psychologischen Effekt. Also den darf man tatsächlich bei sehr, sehr vielen Dingen immer nicht unterschätzen. Also einfach daran, dass man bewusst was Gutes für sich tut. Und was aktuell auch häufig angeboten wird, das sind sogenannte Leberkuren, die den Körper angeblich regenerieren und entgiften sollen. Diese Produkte enthalten zum Beispiel häufig Pflanzenstoffe wie Artischocke, Mariendistel oder Löwenzahn, also teilweise entwässernd oder bitter und sollen die Leber unterstützen. Und wichtig zu wissen ist aber, die enthaltenen Pflanzenstoffe unterscheiden sich in Art und Menge deutlich zu den bekannten traditionellen Arzneimitteln. Und außerdem gibt es auch keine zugelassenen gesundheitsbezogenen Werbeaussagen für diese Pflanzen. Und deswegen wird vielen Produkten dann Cholin zugesetzt. Und enthält ein Produkt jetzt eine Tagesdosis von mindestens 82,5 Milligramm Cholin, dann darf offiziell die Aussage verwendet werden, trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei. Das heißt aber nicht, dass das Produkt die Leber regeneriert oder entgiftet, sondern nur, dass Cholin bei ausreichender Zufuhr zur normalen Funktion beiträgt. Und auch hier gilt, für gesunde Menschen sind Leberkuren in der Regel nicht notwendig, sondern eher marketinggetrieben. Und was tatsächlich für eine gesunde Leber entscheidend ist, das ist ein moderater oder kein Alkoholkonsum, ausreichend Protein, Bewegung, normales, gesundes Körpergewicht und keine extrem verarbeiteten, stark energiedichten Lebensmittel bzw. keine stark energiedichte Ernährung. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Produkte mit Aktivkohle. Aktivkohle oder eigentlich Pflanzenkohle ist als Lebensmittelfarbstoff E153 in Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln als Zutat erlaubt. Sie kann Stoffe im Magen-Darm-Trakt und nur dort binden, kann allerdings nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und es werden demnach auch Mikronährstoffe wie Mineralstoffe oder Vitamine gebunden, sodass eine längerfristige Nutzung zu einer Mangelversorgung beitragen kann. Und Kohle kann dadurch prinzipiell auch die Wirksamkeit von Medikamenten, unter anderem Schmerzmittel oder auch die Antibabypille, beeinträchtigen und zu Verstopfung führen. Aktivkohle ist also kein gezieltes, sinnvolles Detox-Tool, sondern bindet im Darm unspezifisch verschiedenste Stoffe, auch solche, die wir eigentlich aufnehmen wollen. Das heißt, für gesunde Menschen gibt es keinen belegten Nutzen im Alltag, sondern eben potenzielle Nachteile durch Nährstoff- oder auch Medikamentenbindung. Daneben gibt es noch Zeolit oder Bentonit. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Zeolit ist ein Mineralgestein und Bentonit entsteht durch Verwitterung von vulkanischer Asche. Und die besitzen beide eine poröse Struktur und dadurch können sie technisch überall dort genutzt werden, wo andere Stoffe filtriert oder gebunden werden sollen. Zum Beispiel im Katzenstreu, da bindet es Geruchsstoffe. Oder im Geschirrspüler bindet es Schmutz. Und sie sind oft mit Aluminium und Schwermetallen belastet, werden dennoch verkauft und beworben zur Entgiftung, als Immunbooster, als Wundermittel. Und es gibt keinerlei Belege dafür, im Gegenteil. Sie binden ebenfalls Nährstoffe aus der Nahrung, sodass diese nicht mehr im Darm aufgenommen werden können. Und es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass sie entgiften. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal zusammen anschauen, dann haben wir tatsächlich einige Risiken von Detox-Produkten. Weil wenn du jetzt über längere Zeit Produkte mit entwässernden oder stark bindenden Inhaltsstoffen nimmst, dann kann das einmal die Ausscheidung wichtiger Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Calcium oder auch Magnesium erhöhen, den Elektrolythaushalt stören und auch die Wirkung von Medikamenten abschwächen. Kurz gesagt, Schlacken oder giftige Ablagerungen, die sich im Körper ansammeln, gibt es nicht. Und Detox-Produkte dienen in erster Linie dem Marketing. Und was deutlich sinnvoller ist als Detox und meistens auch günstiger, weil diese Produkte auch häufig sehr, sehr teuer verkauft werden, das sind folgende Punkte. Also die dienen eben dazu, auch überhaupt erstmal die Aufnahme potenziell schädlicher Stoffe möglichst gering zu halten. Erster Punkt, hoffentlich klar, verzichte auf Nikotin und Alkohol. Dann wenig Fleisch essen, beziehungsweise wenig stark verarbeitetes Fleisch essen. Also wenn Fleisch, dann ist da wirklich wichtig, Qualität vor Quantität, nicht günstiges und möglichst viel, sondern wirklich auf ausgewählte, gute Qualität achten bei Fleisch, beziehungsweise generell bei tierischen Produkten. Viel Gemüse und Obst, saisonale und regionale Produkte bevorzugen, sofern möglich. Auf Bio-Qualität setzen, auch wenn möglich. Da gibt es ja mittlerweile aber eben auch außerhalb vom Bioladen bei Aldi, bei Lidl ein großes Angebot. Dann Obst und Gemüse immer gründlich waschen. Bei Blattgemüse die äußeren Blätter und den Strunk entfernen, um Schwermetalle zu reduzieren. Bei Reis, um Arsen zu reduzieren, den Reis erstmal gründlich ausspülen und dann auch mit viel Wasser kochen und das Wasser danach abschütten. Also ich weiß, es ist praktisch mit dieser 2-1-Methode, aber es ist tatsächlich besser, um die Arsenbelastung zu reduzieren, wenn man ihn eben, wie gesagt, erst gründlich ausspült, bis das Wasser klar ist und dann mit viel Wasser kocht und eben nicht mit 2-1. Beim Backen, Rösten oder Toasten lieber goldbraun statt verkohlt. Dann generell auf hygienische Zubereitung im Haushalt achten. Ausreichend Wasser trinken, gerne auch Tees. Ihr braucht dafür nicht extra teure Detox-Tees. Einfach einen guten Kräutertee oder auch mal einen grünen Tee trinken. Ansonsten natürlich ganz viel Wasser. Dann Übergewicht vermeiden, also ein möglichst gesundes, normales Gewicht halten und natürlich regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Das sind so die Punkte, die deutlich sinnvoller sind als Detox und wo ihr euch auch definitiv besser fühlen werdet danach. Und mein Fazit zu all dem, was du dir auf jeden Fall merken solltest bei diesem Thema Detox: Vorbeugen statt Detoxen. Ein gesunder, ausgewogener Lebensstil. Und der muss nicht perfekt sein. Also die Liste an den Sachen, die jetzt gut sind, um potenziell schädliche Stoffe zu reduzieren, auch hier bitte jetzt nicht in den Perfektionismus verfallen und denken, du musst von heute auf morgen alles ändern. Du kannst dir das ja mal aufschreiben und vielleicht schrittweise durchgehen. Was mache ich schon? Was könnte ich noch machen? Was fällt mir eher schwer oder was auch immer? Aber ein grundsätzlich gesunder, ausgewogener Lebensstil, der schützt unseren Körper halt deutlich besser als jedes teure Pulver oder Getränk. Und damit geht's direkt weiter mit unserem zweiten Mythos für heute. Zucker aus Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft, ist er wirklich gesünder? Man hört ja oft, dass die sogenannten natürlichen Zucker, wie jetzt Kokosblütenzucker, weil das klingt natürlich schon schön, oder auch Agavendicksaft, gesünder sein sollen als herkömmlicher Haushaltszucker. Begriffe wie natürlich, unverarbeitet oder pflanzlich klingen erstmal positiv und das ist auch nicht falsch. Ich persönlich lege selbst großen Wert auf eine möglichst unverarbeitete, pflanzenbasierte Ernährung, auf natürliche Zutaten. Womit ich eben immer meine, dass es nicht irgendwelche hochverarbeiteten Produkte sind, wo man sich dann zum Beispiel auch die Zutatenliste anschaut und die Hälfte der Wörter überhaupt nicht kennt. Weil das ist, ich finde, das ist immer ganz gut, um das einfach zu erklären. Zutaten auf einem Produkt, wenn man die durchliest und das sind fast hauptsächlich Zutaten, die man auch so bei sich in der Küche findet, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wenn das aber irgendwelche, Wörter sind, die ihr gar nicht kennt, weil das eben irgendwelche Konservierungsstoffe sind, Farbstoffe, Aromen oder sonst was, die man gewöhnlicherweise nicht in seiner Küche vorrätig hat, dann ja, ist das eben einfach ein stark verarbeitetes Produkt. Und ich sage zum Beispiel ja auch bei meinem Proteinriegel gerne, er besteht aus natürlichen Zutaten, weil eben im Vergleich zu vielen anderen Proteinriegeln, bei denen es eben so ist, dass man sich die Zutatenliste anschaut und gefühlt die Hälfte der Wörter nicht kennt, da ist das für mich einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen war es auch damals für mich so ein großer Wunsch und ein absolutes Herzensprojekt, da meinen eigenen Proteinriegel zu entwickeln. Und es ist eben oft so, dass pflanzliche und wenig verarbeitete Lebensmittel oft noch Ballaststoffe, Mineralstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe mitbringen. Und wenn wir uns jetzt als Beispiel die Dattel mal anschauen, die liefert natürliche Süße, sie liefert auch Zucker, aber sie liefert eben auch Ballaststoffe und Kalium. Und das ist natürlich positiv, also positiv für unsere Ernährung, weil sie nicht nur diese Süße mitbringt, sondern eben auch noch andere Nährstoffe. Und bevor wir jetzt aber tiefer einsteigen in Kokosblütenzucker und Agavendicksaft, was ist denn eigentlich Zucker? Haushaltszucker, auch Saccharose genannt, wird aus Pflanzen gewonnen. Klingt ja also auch erstmal natürlich. Und zwar aus der Zuckerrübe oder dem Zuckerrohr. Aber ist eben stark raffiniert. Das bedeutet, der Zucker wird extrahiert, gereinigt, chemisch behandelt, kristallisiert und getrocknet, bis er nahezu nur noch reine Saccharose ist. Also bis nur noch das übrig bleibt. Und dabei gehen natürliche Begleitstoffe wie Mineralstoffe, Spurenelemente oder sekundäre Pflanzenstoffe verloren. Wie ist das jetzt bei Kokosblütenzucker? Kokosblütenzucker wird aus dem Nektar der Blüten der Kokospalme gewonnen. Und dieser Nektar wird gesammelt, erhitzt bzw. eingedickt und schließlich getrocknet und dann zu Granulat weiterverarbeitet. Er wird nicht chemisch raffiniert und gebleicht, wie jetzt Haushaltszucker. Und daher spricht man häufig von einem weniger stark verarbeiteten Zucker. Kokosblütenzucker enthält auch geringe Mengen an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium oder Eisen. Allerdings muss man hier sagen, dass das ernährungsphysiologisch in den Mengen im Alltag, wie man ihn nutzt, natürlich kaum eine Rolle spielt. Und geschmacklich ist Kokosblütenzucker leicht karamellig. Also ich finde ihn schon lecker, weil ich finde, was auch immer wichtig ist bei Süßungsmitteln oder Alternativen zu Zucker, dass es nicht nur darum geht, wie ist da jetzt die Beschaffenheit, wie sind die Nährwerte und so weiter, sondern es muss natürlich auch schmecken, man muss es ja auch gerne nutzen. Agavendicksaft wird aus dem Saft der Agavenpflanze hergestellt. Und dieser Saft wird gefiltert, erhitzt und enzymatisch behandelt, damit sich enthaltene Polysaccharide, wie zum Beispiel Inulin, in einfachere Zucker wie Fructose und Glucose umwandeln. Und so entsteht dann ein konzentrierter Zuckersirup. Und Agavendicksaft ist also kein Rohstoff im ursprünglichen Sinn, sondern ein verarbeitetes Produkt. Zudem enthält er überwiegend Fructose und nur wenig Glucose, weshalb er einen niedrigen glykämischen Index hat. Und Kokosblütenzucker, Agavendicksaft und auch Haushaltszucker unterscheiden sich also vor allem in der Herstellung, im Geschmack und in der Konsistenz. Und trotz einer vielleicht natürlichen Herkunft bleibt Zucker Zucker. Also Zucker wird immer in Glucose und Fructose zerlegt und beeinflusst unseren Blutzucker, Insulin und die Energiezufuhr. Und der Unterschied liegt aber im Tempo der Blutzuckerreaktion. Beim Haushaltszucker ist es so, der hat einen glykämischen Index von 60, also da steigt der Blutzucker schnell. Kokosblütenzucker hat einen glykämischen Index von 35 bis 54, also etwas langsamer. Und Agavendicksaft, wie gesagt, hat ja einen hohen Fructoseanteil und deswegen haben wir hier auch nochmal einen langsameren Anstieg und da ist der glykämische Index bei etwa 10 bis 30. Kurzer Exkurs an der Stelle, der glykämische Index gibt an, wie stark ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel den Blutzucker im Vergleich zu reinem Traubenzucker ansteigen lässt. Und je höher der Wert, desto schneller steigt der Blutzucker. Und wie ich ja schon gesagt habe, ist es bei Agavendicksaft eben so, der besteht aus überwiegend Fructose, einem Zucker, der natürlich in Früchten vorkommt. Und anders als Glucose, auch als Traubenzucker bekannt, wird Fructose im Körper primär in der Leber verstoffwechselt und hat deswegen auch keinen direkten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und deshalb hat eben Agavendicksaft so einen niedrigen glykämischen Index. Das Problem ist aber, dass zu viel Fructose die Leber belasten kann, die Bildung von Triglyceriden steigern und langfristig auch das Risiko für Fettleber oder metabolische Probleme erhöhen kann. Hier ist aber auch ganz, ganz wichtig, weil deswegen dann häufig der nächste Mythos entsteht, dass man kein Obst essen soll, dass es wieder ein Unterschied ist, ob dieser Fruchtzucker, also die Fructose, isoliert ist, wie zum Beispiel im Agavendicksaft, oder ob das in einem Paket kommt, sage ich jetzt mal, wie das bei ganzen Früchten der Fall ist. Weil eine Frucht hat ja nicht nur die Fructose, sondern kommt auch wieder zusammen mit Ballaststoffen, mit Vitaminen, mit Mineralstoffen. Das heißt, hier bitte jetzt keine Angst vor Obst haben. Natürlich gilt auch hier, die Menge macht das Gift. Ihr solltet jetzt nicht den ganzen Tag nur Obst essen, aber Obst ist definitiv Teil einer ausgewogenen, gesunden Ernährung. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit diesen drei Zuckern, sage ich mal, oder Süßen und vergleichen mal die Kalorien pro 100 Gramm. Haushaltszucker hat etwa 400 Kalorien pro 100 Gramm. Kokosblütenzucker hat etwa 380 bis 390 Kalorien pro 100 Gramm. Es kann immer leicht variieren, je nachdem welcher Hersteller. Und der Agavendicksaft liefert etwa 310 bis 320 Kalorien pro 100 Gramm, weil er eben hauptsächlich aus Fructose besteht und auch Wasser enthält. Manche natürliche Zuckerarten enthalten geringfügige Mengen an Mineralstoffen, zum Beispiel Eisen, Kalium oder Antioxidantien. Und das wird dann häufig in Marketingaussagen genutzt und als gesundheitlichen Vorteil dargestellt. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sind diese Unterschiede aber über den gesamten Tagesverzehr betrachtet und eben auch im Kontext der gesamten Ernährung ernährungsphysiologisch meist irrelevant. Wichtig ist, diese Zuckerarten liefern immer Energie. Ein Gramm Zucker sind ungefähr 4 Kalorien und die enthaltenen Mikronährstoffe kompensieren nicht die Kalorienaufnahme. Also wie gesagt, letztendlich bleibt Zucker Zucker unabhängig von der Herkunft und sollte daher in Maßen konsumiert werden. Dazu aber später in meinem Fazit nochmal ein paar Worte. Was sagen jetzt Experten und Leitlinien? Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, die Zuckerzufuhr zu begrenzen, unabhängig von der Quelle, weil eine hohe Zuckeraufnahme mit Übergewicht, Karies und Stoffwechselproblemen assoziiert ist. Die American Heart Association beschreibt, dass freie Zucker, gleich welcher Herkunft, den Gesundheitszielen nicht förderlich sind. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassend in einfachen Worten sagen möchten, warum die natürlichen Zucker nicht gesünder sind, beides in Anführungsstrichen, also vor allem das gesund in Anführungsstrichen, weil ihr wisst, das ist so auch meine Einstellung und was ich versuche euch immer zu vermitteln, was ist schon gesund? Es ist nicht ein einzelnes Lebensmittel, es kommt auch wieder komplett darauf an, wie oft, wo, wie setzt ihr dieses Süßungsmittel ein, variiert ihr vielleicht, nehmt mal das, je nachdem, was ihr gerade da habt oder je nachdem, welches Rezept. Und wie sieht im Gesamten eure Ernährung aus? Also wenn ihr euch ausschließlich von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Zucker ernährt, also viel Gebäck, viele Süßigkeiten, viel stark verarbeitetes, wenig Gemüse, dann ist es am Ende eben wirklich so, Zucker ist Zucker. Also dann wird es nicht viel ändern, ob ihr jetzt Kokosblütenzucker verwendet oder ob ihr jetzt Zucker verwendet. Das heißt, Kalorien bleiben auch Kalorien. Ein Gramm Zucker liefert die 4 Kalorien, unabhängig von der Quelle. Und Blutzucker und Insulin reagieren ähnlich. Der Körper unterscheidet hier also kaum zwischen natürlichem und raffiniertem Zucker. Natürlich haben wir hier wieder diese Unterschiede, wie zum Beispiel beim Agavendicksaft, weil der hauptsächlich Fructose enthält. Da haben wir dann aber wieder das Problem, wenn wir das jetzt im Übermaß konsumieren würden, würden wir wiederum die Leber belasten. Und was man, glaube ich, wirklich abschließend auch so ein bisschen sagen kann, natürlich heißt nicht automatisch gesund. Es kann natürlich sein, also es kann so sein, dass natürlich gesund ist, aber viele Lebensmittel sind auch natürlich, sollten aber trotzdem vielleicht selten konsumiert werden. Also da lässt sich nicht so pauschal eine Aussage treffen. Und was bedeutet das jetzt für deinen Alltag? Also was kannst du daraus mitnehmen oder was möchte ich dir mitgeben zu diesem Thema? Ich bin der Meinung, Süße in Maßen genießen, unabhängig von der Quelle. Ob du jetzt Honig, Kokosblütenzucker, Agavendicksaft oder Haushaltszucker verwendest, ob du Datteln, Dattelpulver oder vielleicht auch kalorienarme oder freie Dinge nutzt, wie Süßstoff oder Erythrit. Entscheidend ist die Gesamtmenge, also der gesamte Kontext deiner Ernährung und bei all den Süßungsmitteln, die eben Kalorien und Zucker liefern, hier ist auch die Gesamtmenge an Zucker und Kalorien entscheidend. Nicht unbedingt die Herkunft, sondern die Gesamtmenge. Und die Dosis macht einfach das Gift. Also Balance spielt hier wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es macht eben, wie gesagt, einen großen Unterschied, ob man im Rahmen einer ausgewogenen und natürlichen Ernährung ab und zu etwas mit Zucker genießt, egal ob jetzt eben der raffinierte, klassische Haushaltszucker oder Kokosblütenzucker, wenn man das eben bewusst und in Maßen macht oder ob man jetzt täglich oft unbewusst viele zuckerhaltige Lebensmittel konsumiert. Vor allem dann, wenn die Ernährung insgesamt nicht nährstoffreich ist, nicht ausgewogen ist, man vielleicht sich auch nicht bewegt, dann sind solche Gewohnheiten natürlich langfristig problematisch. Das heißt, Zucker per se ist kein Gift und auch der Kontext ist entscheidend. Zum Beispiel auch, ob man es vor oder nach dem Sport isst oder auch während dem Sport. Also das ist auch nochmal ganz wichtig zu unterscheiden und deswegen kann man nicht pauschal sagen, Zucker ist böse, Zucker sollte gemieden werden, weil es zum Beispiel für Sportler vor, während oder nach intensiven Einheiten auch definitiv Sinn macht. Übrigens gibt es zum Thema Zucker auch schon eine ganze Podcast-Episoden-Reihe und ich habe auch schon mit Expertinnen über das Thema ein paar Mal gesprochen. Ich werde euch diese Episoden gerne in der Beschreibung mal verlinken. Und wenn wir uns jetzt auch nochmal Früchte als Süße anschauen, also ganze Früchte oder auch Trockenfrüchte, diese enthalten eben, wie ich zu Beginn schon am Beispiel der Dattel gesagt habe, auch Nährstoffe und Ballaststoffe, was mehr sättigt und auch die Aufnahme im Blut verändert, also verlangsamt. Bei Sirup ist es so, es ist stark verarbeitet, es enthält kaum noch Nährstoffe und es führt zu einem schnellen Blutzuckeranstieg. Und einen Artikel mit allen Süßungsmitteln gibt es übrigens auch in meiner App in der Bibliothek. Also wirklich, da sind alle mit dabei, Erythrit, Xylit, Maltit, Aspartam, Sucralose, Datteln, Dattelzucker, Kokosblütenzucker, Reissirup, also alle möglichen Süßungsmittel, die es eben so gibt. Da könnt ihr auch nochmal gerne nachschauen, auch alles natürlich mit verlinkten Studien für diejenigen, die noch tiefer einsteigen möchten. Und was auch ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, wo ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass man sich generell von dieser extremen Süße entwöhnt. Und da bekomme ich immer wieder die Frage, wie kann man das denn schaffen? Deswegen hier ein paar Tipps für euch. Die Tipps beziehen sich jetzt vorwiegend darauf, wenn jemand viel Zucker in der Ernährung hat. Bei mir war es damals der Fall, dass ich sehr viel Süßstoff in meiner Ernährung hatte und auch eben einfach alles extrem süß gebraucht habe. Und der erste Tipp, der trifft auf beide Situationen zu, und zwar, dass man schrittweise reduziert. Zucker in Getränken, Zucker in Snacks oder wenn es bei euch vielleicht auch das Thema Süßstoffe ist, dass man eben auch hier, je nachdem, was man alles konsumiert, Riegel mit Süßstoffen, Pulver mit Süßstoffen, Getränke mit Süßstoffen und, dass man das schrittweise reduziert und nicht alles auf einmal. Und wenn ihr das dann schrittweise reduziert, dann verändern sich auch dementsprechend eure Geschmacksknospen und ihr werdet merken, dass ihr es gar nicht mehr so süß braucht, vielleicht auch Lebensmittel, die ihr aktuell gar nicht als süß wahrnehmt, wieder als süß empfindet. Dann ein weiterer Tipp, Süßes immer mit Protein oder Ballaststoffen kombinieren. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie eine Süßigkeit esst, dass ihr die nicht alleine esst, sondern dazu noch einen nährstoffreichen Snack, der euch auch sättigt, der euch mit Nährstoffen versorgt, der den Blutzucker stabilisiert und somit auch die Süße besser verträglich macht. Also zum Beispiel ein Quark mit Beeren und danach ein Stückchen Schokolade. Irgendwie so als Beispiel. Dann zu natürlichen Alternativen greifen, wenn ihr eben wirklich einfach gerne süß esst. Zum Beispiel frisches Obst, wenn der Heißhunger kommt. Den Geschmack trainieren. Also bei Süßigkeiten auch mal einen Moment warten und ganz bewusst genießen, statt schnell viel zu essen. Also ich weiß, gerade Süßigkeiten sind natürlich schnell mal aufgemacht und in den Mund geschoben, aber versucht wirklich mal, Süßes auch ganz bewusst zu genießen und euch das selber auch ganz bewusst einzuteilen, wann ihr was esst. Und auch vermeiden, Süßes automatisch als Belohnung zu nutzen. Also da lieber bewusste Routinen irgendwie einbauen, wie zum Beispiel eine kleine Pause mit einem Tee, aber Süßes nicht zu sehr mit Emotionen verknüpfen. Also nicht sagen, Mensch, mir ging es jetzt heute so schlecht, jetzt habe ich mir das und das verdient oder ich habe heute so viel geleistet, jetzt habe ich mir das und das verdient. Würde ich vermeiden, würde ich versuchen, das wegzutrainieren, falls ihr das so als Routine in euch drin habt. Und so könnt ihr dann eben wirklich nach und nach das Geschmacksempfinden anpassen, weniger Süße zu benötigen und trotzdem bewusst zu genießen, ohne schlechtes Gewissen. Weil ich bin der Meinung, man muss auch bei einer gesunden Ernährung nicht auf Süßes, nicht auf Zucker reduzieren, nicht auf Zucker verzichten, aber man sollte eben wirklich bewusst und in Maßen damit umgehen. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Kokosblütenzucker hat einen niedrigeren glykämischen Index als Haushaltszucker und enthält geringe Mengen Mineralstoffe. Ernährungsphysiologisch spielen diese Mengen im Alltag jedoch kaum eine Rolle und beide sind auch fast gleich kalorienreich. Agavendicksaft enthält sehr viel Fructose, führt zu einem geringeren Blutzuckeranstieg, kann aber in hohen Mengen die Leber belasten, wegen dem hohen Fructoseanteil. Und wichtiger als der Austausch einzelner Zuckerarten und der Wissenschaft daraus, was ist jetzt das Beste, ist es, den Zuckerkonsum insgesamt im Blick zu behalten und auf eine ausgewogene, vielfältige Ernährung zu achten. Ich persönlich mache es so, dass ich gerne verschiedene Süßungsmittel und Zuckeralternativen verwende und es eben auch sehr darauf ankommt, für was ich es verwende. Und ich sehe es aber alles nicht als Freifahrtsschein, also alles im Übermaß kann Nachteile bringen. Und ich nutze zum Beispiel gerne für gewisse Rezepte Zuckerquellen, also natürliche Zuckerquellen wie Datteln oder reife Bananen. Sie liefern wirklich eine natürliche, angenehme Süße, auch Zucker, aber eben auch Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Zum Backen verwende ich super gerne Erythrit, Xylit, teilweise auch Datteln, die ich selbst zur Dattelpaste püriere, oder mein Proteinpulver, wo Stevia mit drin ist. Und Erythrit, Xylit, Stevia, das sind eben kalorienarme oder auch nicht glykämische Süßungsmittel. Das heißt, sie beeinflussen den Blutzucker und Insulin kaum und können wirklich auch helfen, die Zuckeraufnahme zu reduzieren, weil das eben kalorienarme, teilweise auch kalorienfreie Süßungsmittel sind. Wichtig ist aber bei allem, die Gesamtmenge im Blick zu behalten. Das ist wirklich entscheidend und man sollte sich eben insgesamt davon entwöhnen, dass alles extrem süß sein muss. Ich esse auch super gerne süß, aber ich merke auch, dadurch, dass ich das eben irgendwann mal schrittweise reduziert habe und jetzt teilweise zum Beispiel Erythrit zum Backen nehme, was eine geringere Süßkraft hat als Zucker und ich oft für einen ganzen Kuchen 40 bis 50 Gramm Erythrit nehme und das für mich dann wirklich die perfekte Süße ist und es dann schon manchmal so ist, je nachdem welche Gäste ich habe, dass die sagen, bei meinen Kuchen, die schmecken sehr lecker, aber könnten noch einen Ticken süßer sein, dass ich einfach merke, krass, ich bin da einfach schon davon entwöhnt, dass es so extrem süß sein muss. Das heißt, wenn ich gezielt für Gäste backe, dann packe ich meistens noch mehr Süße rein, um eben davon zu überzeugen, dass man auch gesund lecker backen kann. Aber packe dann eben wirklich gezielt mehr Süße rein, weil ich es selber eigentlich gar nicht so süß brauche. Also das ist auch oft Daniels Feedback, dass wenn ich ihm irgendwas gebe zum Probieren und sage, du darfst aber ganz, ganz ehrlich sein, er sagt dann auch, ich finde es richtig gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass andere es nicht süß genug finden. Ja, so ist das. Und ja, abschließend, am wichtigsten bleibt der maßvolle und bewusste Umgang mit Süße insgesamt, egal ob Zucker oder Alternative. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und ich freue mich auch sehr, wenn ihr mir Input liefert für meinen Mythen Monday. Ich habe eine Liste mit weiteren Mythen, die ich auf jeden Fall für euch noch recherchieren und hier möglichst verständlich aufbereiten möchte. Aber ich bin auch jederzeit dankbar darüber und auch interessiert daran, von euch noch mehr Mythen zu bekommen oder eben auch irgendwelche Themen, wo ihr sagt, Laura, bitte erklär uns das mal. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.